Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Lernen und Lehren in Zeiten von Corona. Welche Fortbildungen brauchen Lehrkräfte, um ihren Unterricht zu verbessern? Unser Thema in Campus und Karriere. Denn wie unter einem Brennglas treten in Corona-Zeiten auch die Mängel des Bildungssystems zutage. Nicht wenige Eltern konnten beobachten, wie schlecht die Lehrkräfte ihrer Kinder den Herausforderungen des digitalen Fernunterrichts gewachsen waren. Um den künftig besser stemmen zu können, empfahlen kürzlich die Experten und Expertinnen der Leopoldina die Bereitschaft, Stellung geeigneter Fortbildungsangebote. Und wir wollen uns mal anschauen, welche Angebote es da schon gibt, wie gut die sind und wie sie noch besser werden können. Wie könnten Lehrkräfte, aber auch Schüler und Schülerinnen daran beteiligt werden? Und in welchem Umfang sollten auch Ferienzeiten für die Weiterqualifizierung genutzt werden? Was meinen Sie? Schreiben Sie uns gerne Ihre Meinung, Ihre Erfahrungen als Lehrkraft beispielsweise, Fortbilder oder Schüler an campus@deutschlandfunk.de oder rufen Sie uns gerne an unter der 00800 4464 4464 erreichen Sie unser Hörertelefon. Bis drei im Studio ist Regina Rinkmann. Hallo. In den letzten Wochen und Monaten haben sich doch einige Lücken gezeigt bei den digitalen Kompetenzen der Lehrkräfte. Lücken, die nun eilig geschlossen werden sollen. Doch kann das gelingen mit dem bisherigen System der Lehrkräftefortbildung? Wie gut oder schlecht die Länder da im Einzelnen aufgestellt sind, kann uns in dieser Runde heute Peter Daschner berichten. Er ist Mitglied im Vorstand des Deutschen Vereins zur Förderung der Lehrerfortbildung und hat außerdem in Hamburg das Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung geleitet. Außerdem begrüße ich in dieser Runde Sebastian Schmidt, er ist Realschullehrer in Bayern und berät dort auch andere Realschulen im Bereich digitaler Bildung und gibt auch Selbstseminare. Und wir wollen auch wissen, wie die Fortbildung aus Schülersicht besser laufen könnte. Das werden wir heute von Miguel Gongora erfahren. Er war bis zum Sommer Landesschülerinnensprecher in Berlin. Herzlich willkommen Ihnen allen. Herr Daschner, zunächst mit zu Ihnen. Sie haben für den Deutschen Verein zur Förderung der Lehrerfortbildung dokumentiert, wie die einzelnen Bundesländer in diesem Bereich aufgestellt sind. Bevor wir uns dieses Angebot mal anschauen, lassen Sie uns erstmal auf die Nachfrageseite schauen. Was wissen wir denn überhaupt über den Fortbildungsbedarf der Lehrkräfte, zum Beispiel im digitalen Bereich? Da haben wir ja so teilweise vielleicht eigene Beobachtungen jetzt gemacht aus Elternsicht, vielleicht auch aus Schüler- oder Schulleitersicht. Aber was sagt denn die Wissenschaft bislang eigentlich zu den Defiziten oder zu den Kompetenzen?
Ja, also wie die digitale Fortbildung vor Corona ausgesehen hat, das wissen wir ziemlich genau. Es gibt eine Erhebung in 46 Ländern, glaube ich, wird die durchgeführt. ISILS heißt die. Und die wurde zuletzt 2018 durchgeführt, auch in Deutschland. Und die hatte ergeben, dass zum Beispiel nur ein Viertel der Lehrkräfte digitale Medien zu lernen in der Ausbildung hatten, nur ein Viertel, dass nur 22% in den letzten beiden Jahren an entsprechende Fortbildung teilgenommen haben und dass nur 17% digitale Medien regelmäßig und häufig im Unterricht einsetzen. Im Gegensatz zum Beispiel zu Frankreich 53%, Dänemark 71%. Also man wusste schon vor Corona, war deutlich, wo wir Defizite haben, nicht nur im Lernen der Lehrer, in der Weiterbildung, sondern natürlich auch in der digitalen Ausstattung der Schüler und der Schulen insgesamt. Da sind ja auch große Anstrengungen jetzt unternommen worden, die aber noch nicht richtig gegriffen haben.
Also wenn Sie jetzt sagen, 22% in dieser Studie haben bislang eigentlich nur so Fortbildungen in diesem Bereich gemacht, dann lohnt vielleicht auch ein Blick so ein bisschen auf den Fortbildungsmarkt, bevor wir jetzt vielleicht einseitig nur mal auf die Lehrer gucken, warum die vielleicht nicht teilnehmen. Lassen Sie uns erstmal gucken, was es da eigentlich für ein Angebot gibt. Also wie ist der denn da aufgestellt, der Fortbildungsmarkt?
Ein Satz zu Corona.
Ja.
Es ist nun nicht so verwunderlich, dass die Schulen und die einzelnen Lehrkräfte nicht so sehr auf den Fernunterricht gepolt waren und sich darauf eingestellt haben. Das ist nicht so überraschend, denn Schule besteht ja nicht, indem man Kinder unterrichtet, die nicht da sind, sondern man ist gemeinsam im Klassenzimmer oder im Projekt oder im Fachraum und arbeitet gemeinsam. Also nicht der Fernunterricht ist das selbst, sondern es ist eher sozusagen ein Hinweis darauf, dass der Einsatz digitaler Medien im ganz normalen Fachunterricht zum Beispiel, dass der in Deutschland nicht so weit entwickelt ist, wie er könnte und wie er auch sein sollte.
Mhm, okay, das ist
die eine Sache.
Ja.
Und dass relativ wenig der Lehrerinnen und Lehrer an entsprechenden Fortbildungen teilgenommen haben. Da wiederum wissen wir aber auch, dass es oft daran mangelt, dass das Angebot nicht zu dem Bedarf passt.
Mhm. Woran liegt das?
Und dazu muss man insgesamt sagen, wenn man jetzt aus der Vogelperspektive auf die Länder, die die Fortbildung ja organisieren, die 16 Länder, wenn man da guckt, dann stellt man fest, dass man eigentlich gar nicht richtig weiß, worin der Bedarf besteht. Man kennt die großen Herausforderungen, also Inklusion oder Zuwanderung oder Unterrichtsentwicklung und so weiter. Und da gibt es auch zentrale Angebote. Aber was die einzelnen Lehrer wirklich selber brauchen, wie das Angebot geschnitten sein müsste, wo es stattfinden müsste, das weiß man deshalb nicht so genau, weil es offensichtlich viele gar nicht interessiert. Es gibt also, um einen Satz zu sagen, keine systematische Bedarfserhebung in den Ländern. Mhm. Es gibt in einzelnen Ländern Ansätze. Thüringen zum Beispiel hat ein Tool entwickelt dazu. Aber insgesamt ist dieser Bedarfserfassungsbereich ziemlich unterentwickelt. Und das hat zur Folge, dass zum Beispiel in Baden-Württemberg, gibt es eine Erhebung vor 2 Jahren, sind 30% des Angebots an Fortbildung schlicht ausgefallen, weil die Nachfrage nicht entsprechend war. Also man muss eine Passung finden zwischen Angebot und Bedarf, und dazu muss man Bedarfe erheben. Das ist ein kompliziertes Ding, wenn Sie denken, wir haben 800.000 Lehrkräfte in 44.000 Schulen, 10 Millionen Schüler, 16 Bundesländer, also ist kein einfaches Unterfangen. Aber unser Anspruch wäre jetzt, sage ich jetzt mal aus professioneller Seite, wäre, dass sich die Länder, die Landesinstitute und die Ministerien darum kümmern, dass es eine gute und systematische Erhebung des Bedarfs gibt.
Jetzt haben Sie schon immer die Landesinstitute angesprochen. Vielleicht ist nicht jeder da draußen in diesem Bereich aktiv, fragt sich, was so ein Landesinstitut denn eigentlich macht. Ich hatte Sie ganz am Anfang ja auch nochmal nach diesem Markt gefragt. Also wer ist auf diesem Anbietermarkt unterwegs? Also wer konzipiert das? Wer ist vielleicht ausführendes Institut der Länder?
Ja, generell kann man sagen, zuständig sind die Ministerien, selbstverständlich, die Schulministerien oder Unterrichtsministerien, Bildungsministerien. Die haben meistens ein eigenes Amt, ein Landesinstitut, in dem Fortbildner, auch Ausbildner organisiert sind, auf der zentralen Ebene. Und die haben meistens, vor allem in den Flächenländern, haben meistens den Auftrag, Fortbildungskonzepte zu entwickeln, große Kampagnen, wie zum Beispiel jetzt, Umgang mit digitalen Medien, sozusagen aufzulegen, auszurollen. Sie machen aber selten oder wenig die direkte Fortbildung vor Ort mit ihren Spezialisten, sondern sie qualifizieren Leute, die das dann in der Region oder in der Kommune machen. Also es ist sozusagen ein abgeleitetes System. In den Stadtstaaten ist es anders, also in Hamburg zum Beispiel, wo ich zu Hause bin, da haben wir ein großes Landesinstitut, das für alles zuständig ist. Von der Konzeption bis zur Durchführung an der einzelnen Schule, im einzelnen Seminar vor Ort. Mhm. Da ist es natürlich einfacher, zu lenken, zu steuern, einzugreifen. Es ist kompliziert in den großen, wenn Sie denken, in Ihrem Bundesland, Frau Brinkmann, NRW, hat 200.000 Lehrkräfte. Die sind dann regional und auch kommunal organisiert.
Mhm. Herr Schmidt ist ja nun auch Lehrer und bildet auch selbst Lehrkräfte aus. Herr Schmidt, diese systemischen Mängel, die Herr Daschner da gerade beschrieben hat, wie bekommen Sie die zu spüren? Vielleicht erstmal so in der Rolle als Lehrkraft oder Mitglied der Schulleitung?
Ja, grundsätzlich haben wir natürlich ein kleines Problem mit Fortbildungsangeboten. In meinen Augen gibt es zwar massiv viele, also so, dass jeder Lehrer, der will, auch wirklich was Maßgeschneidertes für sich finden kann, aber das ist eben nicht einheitlich organisiert, beziehungsweise es wird auch nicht so direkt dafür geworben. Und damit versanden ganz viele tolle Angebote im Nirvana. Und Lehrer, die sich fortbilden wollen, müssen sich erstmal durch große, schwierige Klicks durchwagen, bis sie dann irgendwo mal landen, wo es für sie interessant wird. Und das, ja, das funktioniert leider halt nicht immer. Aber andersrum möchte ich eben nochmal betonen, dass, dass es eben auch ganz viele tolle Angebote gibt, die es auch braucht. Ich bin zwar total dafür, dass man eben die Bedürfnisse auch mit abfragt, aber die große Gefahr, wenn man Bedürfnisse abfragen, dass man dann einen alten Wein in neue Schläuche packt, weil wir Lehrer natürlich versuchen, Unterricht so zu machen, wie es die letzten Jahre gemacht worden ist. Und wenn man jetzt aber in der Corona-bedingten Schließung oder auch unter dem Deckmantel der digitalen Bildung Unterricht innovativ gestalten will, dann braucht es auch disruptive Gedanken. Und,
also das heißt, im Zweifel muss man einer Lehrkraft auch mal eine Fortbildung aufs Auge drücken, die sie vielleicht auf den ersten Blick nicht so für praktikabel hält?
Aufs Auge drücken finde ich einen gefährlichen Begriff. Ja. Aber ja, so ich bin kein Freund
davon. Oder schmackhaft
davon,
machen, also Anreize schaffen, ja, sagen wir es mal so, weniger zwanghaft, ja.
Genau, also ich glaube, es braucht schon auch Impulse, die vielleicht von anderswo herkommen, als Abfragen, wo die Lehrer dann benennen, was sie brauchen. Wir haben auch mal eine Abfrage gemacht in einem Kollegium, was bedeutet denn digitale Bildung und wo brauchen sie denn da noch einen Input? Und da wurde ganz massiv nachgefragt, wie man PowerPoint-Präsentationen erstellt. Das ist vielleicht auch irgendwann mal wichtig, aber tatsächlich mache ich keine digitale Bildung oder auch keine didaktisch besseren Unterricht, wenn ich weiß, wie eine PowerPoint-Präsentation erstellt wird, sondern da geht es ganz konkret eigentlich um den Einsatzszenarien. Und da braucht man natürlich Hilfe, wir Lehrer. Also da braucht man didaktische Szenarien und Konzepte, die es auch gibt, aber mit denen man sich auseinandersetzen soll. Weil digital zu unterrichten oder Digitales im Unterricht einzusetzen, wird nicht mit dem funktionieren, was wir vor 10 oder 20 Jahren gelernt haben.
Wie flexibel ist denn jetzt dieses bisherige System auf neue Bedarfe? Also zum Beispiel jetzt gibt es einen großen Run wahrscheinlich auf sowas wie kann ich meinen digitalen Fernunterricht besser machen? Wie flexibel kann darauf reagiert werden?
Also wir haben zum Beispiel relativ flexibel darauf reagieren können, weil es ja Fortbildungssysteme gibt und jedes Unternehmen hat jetzt hauruck umstellen müssen auf Home-Arbeitsplatz und das haben wir dann auch gemacht und haben unsere Fortbildung ins Netz gebracht. Das heißt, dass dann Leute zuschauen können von daheim aus, vielleicht sogar mit dem Handy irgendwo in der Freizeit teilhaben können an dem Ganzen. Ich glaube, das ist ein gängiges Format, wo man ganz, ganz viele Leute jetzt plötzlich erreichen kann, weil wenn man so eine Fortbildung hat, die im regionalen Raum auf 20 Leute begrenzt ist, wo am Ende so zentral liegt, dass manche 100 Kilometer anreisen müssen, dann erreicht man halt relativ wenig, so wie jetzt der Herr Daschner vorhin schon gesagt hat, da kommen halt ein paar Multiplikatoren. Und mit dieser Möglichkeit, die Fortbildungen ins Digitale zu bringen, habe ich einfach eine viel größere Skalierbarkeit. Ich brauche keine Fahrtkosten zahlen und die Leute können hop-on, hop-off eine Stunde dabei sein. Das wird nicht nachhaltig sein, das wird höchstens ein erster Impuls sein, aber ich habe das Gefühl, dass man damit eine viel, viel größere Reichweite erzeugen kann, als das vielleicht noch vor der Corona-bedingten Schließung war.
Herr Schmidt, da bin ich voll Ihrer Ansicht, das wird auch so bleiben. Das wird sozusagen, glaube ich, einer der Kollateralgewinne dieser schrecklichen Pandemiezeit jetzt sein, dass man neue Formate, die es bisher schon gab, aber die kaum genutzt wurden, wo man deren Effekt erkennt und sie flexibler und zeitsparender und so weiter einsetzen kann. Aber nochmal zurück, wir wollen doch, dass dass eine Fortbildung eine Qualifizierung ist, dass sie einen selber wirklich weiterbringt, dass sie einen handlungsfähiger macht als Lehrkraft. Und da zeigt sich, dass am wirksamsten, die direkteste Fortbildung ist, die stattfinden kann, nämlich am eigenen Arbeitsplatz mit den Kollegen, mit denen man zusammen in der Klasse unterrichtet oder im Jahrgang. Also eine gute, aber eine schulinterne Fortbildung, die gut ist, die nachhaltig ist, die ist auch voraussetzungsvoll. Also da muss es, wie der Mats Ekholm, ein schwedischer Bildungsforscher, gesagt hat, eine gute Arbeitskultur an der Schule geben. Da muss es eine passende Expertise von außen geben. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt als Spezialist in ein Kollegium gehen, in eine Fachschaft und dort etwas vorführen und gemeinsam erarbeiten, dann hat das Wirkung, weil es am Arbeitsplatz ist.
Also da bin ich völlig Ihrer Meinung. Ja, darf ich da auch kurz noch was dazu
ergänzen?
Ja, natürlich,
gerne, Herr Schmidt.
Das ist meiner Meinung nach das A und O, diesen Impuls reintragen in ein Lehrerzimmer, der ist ja erstmal extern. Und solange ein Externer kommt und einen Impuls reinträgt, hat es ja noch nichts mit einem selber zu tun und es hat noch keine Dringlichkeit. Und ich sehe das genauso wie der Herr Daschner, wenn dann angefangen wird, über Unterricht zu debattieren, dann haben wir die viel tiefere Auseinandersetzung. Und da sehe ich aber noch ein kleines Problem unter Lehrern und da zähle ich mich genauso dazu. Die Auseinandersetzung, die ehrliche Auseinandersetzung mit dem eigenen Unterricht, es muss unser nachhaltiges Ziel sein. Guter Unterricht muss auf die Agenda. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass jeder so ein bisschen seine Türen zumacht und wenn er sich dann mit anderen über unterhält, eher so in einer Metaebene geht, um das große Ganze, anstatt halt wirklich einfach konkret Unterricht weiterzuentwickeln. Wir haben Teams geschaffen, wo wir versuchen, Unterricht weiterzuentwickeln und da entsteht massiv viel und das ist, glaube ich, das, was der Herr Daschner gemeint hat. Aber diese Nachhaltigkeit braucht man und da bringt natürlich so ein Impuls von außen erstmal wenig. Es braucht die Strukturen an der Schule, dass guter Unterricht auf die Agenda gesetzt wird und nicht von irgendwelchen Schulleitern oder Schulentwicklungsmoderatoren, die vielleicht die eigene Karriere im Blick haben, angesetzt werden, sondern das braucht eine Flächenwirksamkeit.
Ja, Erle, aber die Schulleitungen sind schon wichtig, Herr Schmidt.
Da kommen wir gleich noch ein bisschen intensiver drauf zu sprechen, wenn es auch um die Schulentwicklung, Personalentwicklung geht, wie Schulleiter da vielleicht auch das Ganze noch vorantreiben können. Ich möchte jetzt Miguel Gongora, vormals Schüler- und Schülerinnen-Sprecher in Berlin, gerne in die Runde einbringen, weil Herr Schmidt Sie ja gerade auch erwähnt haben, ehrliche Auseinandersetzung im Unterricht ist eigentlich gewünscht. Da kann man sich ja auch vorstellen und wünschen, dass da Schülerinnen und Schüler mehr mit einbezogen werden. Also was könnten da Schüler aus Ihrer Sicht denn einbringen, Herr Gongora?
Man könnte auf jeden Fall erstmal sagen, was wäre denn wichtig jetzt, worin sich die Lehrkraft weiterbilden soll. Das heißt zum Beispiel jetzt die Frage der Digitalität in Zeiten der Corona-Krise oder auch wie man den Fernunterricht gestaltet, war jetzt eine sehr entscheidende Frage, wo auf jeden Fall auch ein Feedback an die Lehrkräfte gefehlt hat. Viele Schülerinnen und Schüler hatten jetzt nicht mehr die Möglichkeit, das weiterzugeben, aber auch generell ist es so, dass man generell nicht mitbekommt, wann ist eine Fortbildung bei einer Lehrkraft. Man ist froh, wenn überhaupt einem mitgeteilt wird, warum eine Lehrkraft fehlt an manchen Schulen. Und dann wird man sich auch wünschen, wenn man als Schüler auch die Information bekommt, okay, das ist jetzt das, was die Lehrkraft als Fortbildungen bekommen wird. Es geht um Digitalisierung, es geht um dieses Thema, es geht um jenes Thema. Wie können wir der Lehrkraft auch helfen, sozusagen in dem, was wir sehen als Schüler und was wir brauchen, ihr zu vermitteln, was sie auch braucht, um den Unterricht zu verbessern. Und da kann man auf jeden Fall als Schüler erstmal die Information erhalten, damit man überhaupt das Recht nutzen kann, oder nicht das Recht, sondern auch die Chance nutzen kann, kommunikativ einzuwirken und zu sagen, okay, das ist jetzt das, was wir brauchen. Und zweitens bräuchte man auch dazu sozusagen eine transparente Vermittlung dessen, was an einer Fortbildung stattfindet und wie diese aufgebaut ist. Weil persönlich weiß eigentlich kaum ein Schüler, wie das aufgebaut ist, was eine Lehrkraft da macht, worum es da geht. Und konkretisiert wird sowas sowieso nicht. Also in meiner Schulzeit, ich habe jetzt mein Abitur fertig gemacht, war 12 Jahre in der Schule. Ich persönlich habe an den seltensten Möglichkeiten mitbekommen, was wirklich da passiert und kenne das eigentlich nur aufgrund meines Amtes oder meines ehemaligen Amtes als Landesschülersprecher Berlins und das macht es eben ganz schwierig, sich da auch einzubinden und ich denke, es ist auch wichtig, wenn ein Feedback nicht nur von den Lehrkräften an die Schüler gelangt, sondern auch von den Schülern an die Lehrkräfte, damit sie auch genau wissen, wie sie sich verbessern können und das fehlt generell grundlegend in sämtlichen Bundesländern. Ich weiß, einige Bundesländer handhaben das besser als andere. Also in Bayern und Baden-Württemberg ist es wesentlich besser als in Berlin, vor allem weil man auch betrachten muss, dass einige Lehrkräfte das auch freiwillig machen. Das heißt, einige Lehrkräfte fragen auch regelmäßig ihre Klasse, wie sie ihren Unterricht besser gestalten können, was sie verändern können, auch im Bereich Digitalisierung. Ich hatte auch einige Lehrkräfte, die es bei mir gemacht haben, aber das ist immer sehr daran angebunden, welche Lehrkraft man hat und
Herr
welche
Gongora, Interessen. Lassen Sie mich mal kurz einhaken. Da sind viele interessante Punkte, die Sie nennen. Sie haben ja auch in einem Vorgespräch erzählt, dass Sie sich in anderen Bundesländern, bei anderen Landesschüler und Schülerinnen-Sprechern umgehört haben, wie so der Stand der Lehrerfortbildung aussieht. Was für eine Rückmeldung haben Sie denn da bekommen?
Ich habe die Rückmeldung bekommen, dass in den südlicheren Bundesländern auf jeden Fall, also jetzt Baden-Württemberg und Bayern vor allem, dass es viel besser dort funktioniert. Das heißt, dort gibt es einzelne Formate in einzelnen Schulen, die verbreiteter sind als in Berlin zum Beispiel, da wo ich jetzt die Praxis erfahren habe, dass man dort auf jeden Fall eingebunden wird oder häufiger eingebunden wird von den Lehrkräften im Unterricht, aber das hängt auch von den Schulmodellen ab. Also es gibt einzelne Schulen, die praktizieren sowas. In Nürnberg gab es eine Schule, die ist auch bekannt dafür, die macht es auch ganz gut. Ich habe mir diesen Fall mal genauer angeschaut Und da wird tatsächlich, also da findet dann auch immer so ein Feedback statt zu dem, was die Lehrkraft auch in der Fortbildung gemacht hat und was die Schüler sozusagen da hinzugeben wollen. In anderen Bundesländern scheint es nicht so das Thema zu sein, sondern das muss man aber auch als Lehrer aus der Lehrerperspektive betrachten, dass die Lehrkräfte auch eben in einigen Bundesländern eben überlastet sind und dadurch sich gar nicht erst darauf fokussieren wollen, das, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, noch zusätzliche Arbeit darin reinzustecken, das auch noch zu machen. Bei der ganzen Situation möchte man auch einfach seinen Job gut erledigen und den Schülern helfen. Und dann ist es auch sehr schwierig, manchmal das zu integrieren. Deswegen
Herr Daschner, vielleicht nochmal an Sie gefragt, wie gewünscht oder tatsächlich findet es auch statt, dieses Feedback, diese Feedback-Kultur im Bereich der Lehrerweiterentwicklung, nennen wir es mal so.
Übrigens, solche interessierten Schüler, wie gerade Herr Gongora, von denen Herr Gongora erzählt, die sich sogar nicht nur über ihren eigenen Lernfortschritt, sondern auch über den der Lehrer interessieren. Solche möchte natürlich jeder Lehrer haben. Aber es gibt sie tatsächlich. Und es gibt zu Ihrer Frage, auf dem Papier gibt es das in allen Bundesländern. In allen Bundesländern steht in den Schulgesetzen, dass die Schulen selbstverantwortlich sind, dass sie selbst hohe Gestaltungskompetenz haben, dass sie Mitbestimmungsgremien haben, wo Schüler also mitsprechen können. In Hamburg heißt das Schulkonferenz zum Beispiel. Das ist drittelparitätisch, ein Drittel Lehrer, ein Drittel Schüler, ein Drittel Eltern. Und da werden zum Beispiel Dinge besprochen wie sieht der Fortbildungsplan der Schule aus? Passt der zu den Programmschwerpunkten, die an dieser Schule existieren? Was haben wir uns in 2 Jahren vorgenommen? Wie weit sollten wir dann sein? Und da können Schüler mitsprechen bei uns und in den Schulen, die ich vorher avisiert habe, nämlich gut geführte Schulen mit guter Arbeitskultur, mit guten Binnenstrukturen, mit Teams, da passiert sowas. Also ich selbst war mal Schulleiter und habe mich sehr bemüht, sozusagen aus meiner Schule mit mir zusammen eine lernende Schule zu machen. Und da waren die Schüler und die Schülervertreter höchst willkommen. Es ist nicht überall so, aber es könnte überall so sein. Kein Minister sagt was dagegen.
Okay, Herr Schmidt, jetzt nochmal aus Ihrer Perspektive als Fortbildender. Binden Sie sowas ein oder ist das für Sie auch Interesse da? Die Schüler und Schülerinnen sind ja so die ersten Rezipientinnen des Unterrichts. Also wie weit bauen Sie die ein?
Ja, das ist schwierig in den Fortbildungen sehr einzubauen, weil man sie ja nicht abstellen kann für Fortbildungen oder nur sehr schwer. Aber grundsätzlich finde ich als Lehrer ist es für jeden Lehrer Pflicht, sich das Feedback der Schüler einzuholen. Also wir machen das natürlich jetzt auch im großflächigen Bezirksrahmen, dass wir die Schüler befragen, die Schülervertreter befragen. Aber konkret sollte eigentlich jeder Lehrer seinen eigenen Unterricht mit den Schülern evaluieren, weil wenn das, was man da sich super ausgedacht hat, bei den Schülern nicht ankommt oder nicht verstanden wird, dann wird weniger gelernt. Und ich finde den Begriff vom Herrn Daschner, der Lernen Schule, so einen schönen Begriff, nicht nur die Schüler lernen, sondern jetzt gerade zur Corona-bedingten Schließung haben irgendwie alle dazu zu lernen und das muss eine wechselseitige Beziehung sein, weil niemand kann dem einen erzählen, was er tun muss, sonst könnte man Bücher schreiben und dann liest es durch und dann ist man fertig, sondern es muss ein wechselseitiges Spiel sein, wo man sich gegenseitig ergänzt unter Lehrern und dann natürlich auch das Wort der Schüler muss ein Gewicht haben, die jetzt tatsächlich mitgekriegt haben vielleicht auch und reflektieren können, was guter Unterricht ist und wo es halt nicht so gut funktioniert hat.
Wir reden gleich nach der Musik noch weiter über Fortbildung oder auch die lernende Schule, die hier gerade so schön eingebracht worden ist. Also wie quasi Unterricht verbessert werden kann durch Weiterbildung oder lernende Schule. Und wir möchten auch gerne von Ihnen wissen, welche Angebote sinnvoll sind, was sie bringen und wie auch Lehrer und Schüler davon profitieren können und wann diese Fortbildungen auch idealerweise stattfinden sollen. Was meinen Sie? Rufen Sie uns an unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie auch gern an campus@deutschlandfunk.de. Wir reden in Campus und Karriere heute über Lehrkräftefortbildung und wollen uns jetzt mal genauer anschauen, welche Angebote besonders viel bringen, um den Unterricht in den Schulen zu verbessern. Wenn Sie sich in diese Runde einbringen möchten, können Sie das gerne tun unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns auch gerne eine Mail ins Studio an campus@deutschlandfunk.de. So, schauen wir uns mal die Angebote an. Das war ja eben schon auch in der Runde, in der ersten Runde so die Rede davon, dass viele Angebote jetzt auch digitaler werden, dass man da gar nicht mehr raus muss und dass manche Angebote ja auch sehr kurzweilig sind. Also wie muss da so die Waage gehalten werden zwischen kurzweiligen Angeboten oder vielleicht auch längerfristigen Begleitungen, Herr Daschner?
Also es gibt diverse und zwar auch in ihrer Art sinnvolle Formate. Zum Beispiel, es gibt die großen zentralen Veranstaltungen, Fachtagungen zum Beispiel, wenn neue Lehrplansequenzen rauskommen oder jetzt, wenn es um Medienkompetenz insgesamt geht. So, die dienen der Information und dem Austausch auch untereinander und sie können, was auch Herr Schmidt vorhin so meinte, so einen Kick auch geben und auch plötzlich eine neue Idee hervorbringen. Die setzt dann allerdings einen aktiven Teilnehmer voraus. Der muss dann von dieser zentralen Veranstaltung das mitnehmen. Er muss es so auspacken zu Hause, dass er es für seinen Gebrauch und den seiner Kollegen benutzen kann. Also dieser Transfer ist da eine große Schwierigkeit. Also das heißt, so eine zentrale Veranstaltung hat ihren Wert, aber nachhaltig und sozusagen mit großer Reichweite am Arbeitsplatz zu sehen, ist es nicht. Es gibt Qualifizierungsseminare, zum Beispiel für Multiplikatoren, für Beratungslehrer, für Schulleiter, so etwas. Das hat seinen Wert und ist nicht verzichtbar. Es gibt viele Einzelveranstaltungen und das ist eigentlich das Hauptformat in den meisten Bundesländern immer noch. 2-, 3-stündige Veranstaltungen oder Bayern zum Beispiel in dem Landesinstitut in Dillingen. Die gehen von Montag bis Mittwochmittag, dann ist Bettenwechsel sozusagen und dann geht es von Mittwoch bis Freitagabend. Das sind immerhin 2,5-tägige Veranstaltungen da, wenn das gut gemacht ist, Methodenwechsel, Eigenaktivierung, da kann man schon was machen. Aber es sind keine Veranstaltungen mit Lehrern aus einer Schule oder einer Fachschaft, sondern es sind ganz, ganz verschiedene. Und dann gibt es, und da wollte ich hinführen, weil die Forschung, die Unterrichtsforschung sagt, das sei eigentlich das wirksamste Format. Es sind Fortbildungssequenzen. Also mit Inputphasen, mit Erprobungsphasen im Unterricht, im eigenen Unterricht. Das kann man natürlich nicht alles an einem Tag machen. Das geht dann am nächsten Tag oder der nächsten Woche. Dann trifft man sich wieder, tauscht sich darüber aus, reflektiert. Also Reflexionsphase ist wichtig, gibt sich gegenseitig Feedback. Das ist eigentlich so ein Lernzirkel, so eine Fortbildungssequenz ist, so sagt etwa Frank Lipowski, das ist in Deutschland der Hauptsachverständige und der am meisten geforscht hat im Bereich Wirkung von Lehrerfortbildung, Professor in Kassel, der sagt, das ist die wirksamste Form, das ist nachgewiesen die wirksamste Form. Das hat eine fachliche Fokussierung, das geht auch in die Tiefe, zum Beispiel in Lesestrategien oder was ist die beste Form, Bruchrechnen beizubringen. Man muss sich dabei in das Lernen der Schüler hineinversetzen, sagt er. Visible Learning, Hattie ist da das Stichwort. Man greift die Befunde der Unterrichtsforschung auf und so weiter. Das ist es so. Und wir haben festgestellt, es ist zwar die wirksamste Form, um den Unterricht zu verändern, um neue Unterrichtsstrategien zu entwerfen, um neue Rituale für sich als Lehrkraft zu finden, aber es ist die, die am weitaus seltensten angeboten wird.
Herr Schmidt, können Sie das auch bestätigen?
Ja, witzigerweise habe ich genauso solche Fortbildungsformate vor 2 Jahren mal angeboten. Auch eine Ganztagesveranstaltung mit 8 Stunden und anschließend 4 Wochen Versuch des Unterrichtseinsatzes, um sich dann nach 4 Wochen wieder zu treffen und in einer Art Metaebene quasi darüber zu unterhalten, wie hat was funktioniert. Damit man eben auch.
Haben Sie nicht, Herr Schmidt, das habe nicht gewirkt.
Doch, es hätte gewirkt, wären die Leute gekommen. Bei der ersten Veranstaltung waren noch 30 Leute da und bei der zweiten Veranstaltung waren 5 Leute da. Das war eine Pflichtanmeldung für beide Anmeldungen. Das heißt, für den zweiten Tag haben dann spontan 1-2 Tage davor 25 Leute abgesagt. Ich will mir jetzt eine Wertung verkneifen, aber tatsächlich war es wohl weniger relevant, sich dann reflektiert damit auseinanderzusetzen. Es war nur relevant, sich damit auseinanderzusetzen in der ersten Schiene, aber die unterrichtliche Auseinandersetzung hat dann gefehlt. Was ich mit den 5 Leuten an dem Tag ausgetauscht mich habe, das war Wahnsinn. Das war ein Fortbildungstag vom Allerfeinsten, so sollte jeder Fortbildungstag sein, aber er wurde eben nicht angenommen.
Aber das
kann es mit der Zeit zu tun haben, dass die keine Zeit hatten?
Mag sein, aber sie hatten am ersten Tag auch Zeit. Und Ja, also ich meine, klar, es sind 2 Tage, wo man dann von der Schule weg muss und man hat ja dann das Zeug gehört und der Austausch ist dann weniger wichtig. Das kann schon auch mit dazu hängen. Aber es hängt wahrscheinlich auch mit zusammen, dass freiwillige Fortbildungsangebote da sind und natürlich man da immer entgegenkommen muss als Fortbildner. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig. Schön wäre es natürlich gewesen, wir hätten uns mit 30 Leuten reflektiert drüber unterhalten können. Ich glaube, da wäre wahnsinnig viel entstanden.
Wir haben einen ersten Hörer, den ich mit in diese Runde reinholen möchte. Markus Ritter aus Münster hat uns angerufen. Herr Ritter, Ihre Erfahrung, Ihre Meinung zum Thema?
Ja, guten Tag in die Runde. Ich wollte ursprünglich da ansetzen, was also jetzt auch die Studiogäste das zum Teil schon gesagt haben, also mich irgendwie darüber beklagen, über die systemischen Mängel und die Verwaltung eines Notstands, den ich hier so in NRW eigentlich jetzt wahrnehme. Aber ich glaube, das ist schon so ein bisschen angeklungen, dass wir da eine digitale Sturzgeburt jetzt hatten in den letzten Monaten durch die Pandemie. Ich würde vielleicht gerne das Stichwort lernende Schule aufgreifen. Wie gesagt, ich bilde selber Lehrer an der Universität hier aus. Und wenn man dieser Krise, die wir jetzt haben, etwas Positives abgewinnen will, dann indem man sie als so eine Art Zeitenwende begreift und wirklich nochmal zu einer Neubestimmung des schulischen Lernens ein bisschen gelangt. Da reicht es tatsächlich nicht aus, wie Herr Schmidt zu Recht gesagt hat, wie lerne ich jetzt PowerPoint, um dasselbe digital zu machen, was ich früher analog gemacht habe, sondern ich würde wirklich weitergehen und sagen, Schul- und Unterricht müssen wirklich konsequent neu gedacht werden. Von unten, von der einzelnen Schule, da ist dieses Stichwort lernende Schule ganz hilfreich, aber auch wirklich von oben, von der Bildungspolitik und von der Administration. Und das vermisse ich wirklich konsequent und sehr durchgängig hier in meinem Bundesland in NRW, ohne dass ich hier Nestbeschmutzung betreiben will. Aber die Stichworte sind alle bekannt und seit Jahrzehnten werden sie weitgehend ignoriert. Ich sag mal Klassengröße, selbstbestimmtes Lernen, weniger Fixierung auf Prüfungen und auswendig lernen. Das Ganze digital, damit wir die Kinder, die jetzt in die Schule gehen, wirklich gut als mündige Bürger ins digitale Zeitalter entlassen. Also das, und das hat natürlich massiv mit Fortbildung zu tun. Ich sehe, also das ist ja das Thema eigentlich Ihrer Sendung jetzt, aber im Grunde ist es ja ein Teilbereich nur in einem größeren Puzzle und ich sehe, dass es massiv unterausgestattet ist. Ich sehe diese Probleme. Ich weiß auch, dass es beispielsweise da in Bayern in Dillingen tatsächlich besser läuft als hier bei uns mit diesen 3-stündigen Veranstaltungen, die meistens folgenlos bleiben, wo eigentlich nur was verwaltet wird, also wo NRW hier in einer Bildungsbürokratie Fortbildung so ein bisschen verwaltet, aber nichts wirklich ankommt unten. Und wir müssen da neu ran und die Gesellschaft muss erkennen, dass das Thema zu wichtig ist, um es weiterhin auf die lange Bank zu schieben. Leider haben unsere Schülerinnen, vor allen Dingen die Schüler aus bildungsfernen Häusern, keine Lobby. Und das ist jetzt ganz deutlich geworden. In der Corona-Pandemie gibt es zahlreiche Untersuchungen, die das belegen, dass 10, 20, vielleicht auch 30% der Schülerinnen und Schüler abgehängt wurden und zu den massiven Verlierern dieser ganzen Krise gehören.
Markus Ritter.
So, das war es jetzt in aller Kürze.
Nee, das ist ein Appell, den wir gerne mitnehmen und vielleicht auch einfach mal so stehen lassen wollen. Also der Appell, dass Lehrerfortbildung, das nehme ich jetzt mal so mit, einfach nur ein Baustein ist und dass es wahrscheinlich auch zu kurz gegriffen ist, sich nur über diesen Baustein Gedanken zu machen. Heute machen wir das in dieser Runde und ich möchte einem weiteren Hörer die Gelegenheit geben. Herr Kinder hat uns angerufen aus Nordfriesland. Er ist selber Schulleiter. Herr Kinder, Ihre Meinung zum Thema?
Ja, also ist ja schwer, einfach Ihre Meinung zum Thema.
Ihre Erfahrung.
Also mir ist halt einfach nur wichtig, es ist ja häufig in dieser ganzen Umfragegeschichte das Thema, dass Schüler nicht digital genug vorbereitet sind. Und da kann ich nur sagen, dass wir selbst in Nordfriesland so vorbereitet sind, dass wir ein digitales Schulgebäude haben, mit dem wir alle Schüler erreichen und auch problemlos in Corona-Zeiten entweder digital oder mit Präsenzunterricht oder Ähnliches unterrichten können.
Das ist jetzt so die digitale Ausstattung. Wie sieht denn so ich sage jetzt mal, wie das immer in Unternehmen so gerne heißt, die Personalentwicklung aus? Also wie haben Sie als Schulleiter Ihr Kollegium mitgenommen und geschult oder schulen lassen?
Das ist total toll. Ich habe es gar nicht mitnehmen müssen, weil die Kollegen sich in diesem Fall tatsächlich, also wie gesagt, wir sind schon vorher digital gewesen, aber die Kollegen haben tatsächlich auch selber das als Anspruch genommen, sich digital weiterzubilden, beziehungsweise einfach Versuche zu machen, wie es digital geht. Unser digitales Schulgebäude lässt zu Videokonferenzen, lässt zu Messenger-Geschichten.
Na, aber kommen wir jetzt mal nicht zu sehr auf die digitale Ausstattung. Mich würde wirklich interessieren, sind Ihre Lehrkräfte dann im Team eher so als Autodidakten hypermotiviert unterwegs oder haben Sie da welche Fortbildung auch immer in Anspruch genommen?
Ja, wobei, da muss ich fairerweise tatsächlich sagen, also da sind unsere Lehrkräfte Autodidakten. Wir sind digital schon vorher gewesen und die Kollegen haben sich auch mit der Digitalisierung auseinandergesetzt. Aber gerade nach dem Lockdown seit dem 13. März in Schleswig-Holstein haben sie eben auch viele Sachen ausprobiert. Also ich wäre auch einer, der sagen würde, dieser Lockdown hat uns 2 Jahre digital nach vorne geschoben. Auf der anderen Seite muss ich auch fairerweise sagen, dass das IQSH, Institut für Qualitätssicherung in der Schule Schleswig-Holstein, mittlerweile so viele auch digitale Angebote anbietet, sich fortzubilden, sodass wirklich jeder Lehrer, jede Lehrkraft in der Lage ist, tatsächlich
Nun sind Sie ja Schulleiter, vielleicht auch in Kontakt mit anderen Schulleitern und Schulleiterinnen. Was berichten die Ihnen so? Sind da alle Lehrkräfte so motiviert wie bei Ihnen oder machen die auch andere Erfahrungen?
Ja, sicherlich gibt es auch immer die eine oder andere Lehrkraft und es gibt auch immer eine oder andere Erfahrung. Aber grundsätzlich, und das sage ich jetzt einfach mal für Nordfriesland und die Gemeinschaftsschulen in Nordfriesland, ist es schon so, dass die Kollegen sich sehr schnell umgestellt haben und sehr schnell in der Lage waren, digitale Angebote auch tatsächlich anzubieten.
Herr Kinder, vielen Dank für diesen Erfahrungsbericht. Herr Daschner möchte sich gerne dazu äußern.
Ich hätte eine kleine Nachfrage zu
Herrn
Kinder, ob er es denn geschafft hat, mit diesem motivierten Kollegium und dieser Vorbereitung sozusagen auf diese Pandemie, obwohl man es ja nicht wusste, dass das eingetreten ist, was wir am meisten beklagen, nämlich dass ein Teil der Schülerschaft gar nicht mehr erreicht wurde. Dass also 20-25% von Schülern, so, das sind so die Annahmen, in dieser Zeit jetzt kaum erreichbar sind, entweder weil sie keine Endgeräte zu Hause haben oder keine brauchbaren oder keine Zeit finden, von den Eltern nicht motiviert werden und so weiter. Haben Sie es geschafft, Ihre Schüler zu erreichen?
Ja, das haben wir auf jeden Fall. Die Klassenlehrkräfte haben sich natürlich entsprechend intensiv um Schülerinnen und Schüler gekümmert. Wir haben Endgeräte von Schulseite aus zur Verfügung gestellt. Wer irgendwann sich gemeldet hat und gesagt hat, das können wir nicht, da haben wir auf jeden Fall Geräte zur Verfügung gestellt. Und die dritte Sache ist, wir haben auch immer die Möglichkeit, komplett analog zu arbeiten. Das heißt, in diesem digitalen Schulgebäude, von dem ich gerade sprach, gibt es in jeder Klasse eine Person, die auch alle Nachrichten bekommt und alle Arbeitsbögen bekommt und Ähnliches. Und das wird tatsächlich dann bei uns in der Schule auch analog ausgedruckt und zur Abholung bereitgehalten.
Herr Kinder, ich sage jetzt mal an dieser Stelle danke und möchte ganz gerne noch wir haben jetzt gerade gehört, bei Herrn Kinder in der Schule, sehr motiviertes Kollegium. In anderen Schulen ist es vielleicht auch ein bisschen anders. Die Frage ist auch immer ein bisschen, was haben jetzt die Lehrkräfte vielleicht auch an freiwilligen Fortbildungen in den Schulferien absolviert. Das ist auch in unterschiedlichen Bundesländern sehr unterschiedlich gelaufen. Und Werner Wallert stellt uns hier per Mail die Frage, ich wundere mich oder er wundert sich vielmehr, dass man die Fort- und Weiterbildung in das Ermessen der Lehrer stellt. Warum kann man nicht Lehrkräften aufgeben, eine bestimmte Weiterbildung zwingend zu absolvieren? Da sind wir so ein bisschen bei dem Pflichtteil. Der ist ja, Herr Daschner, in allen Gesetzen sozusagen schon verankert. Aber wie konkret ist er denn?
Ja, wir haben also alle in dieser Studie, in dieser Bestandsaufnahme Lehrerfortbildung in Deutschland, die letztes Jahr erschienen ist, haben wir alle Gesetze der Länder, alle Erlasse und so weiter durchgeforstet und sind zum Ergebnis gekommen. Die Papierlage, also die Auftragslage ist prima. In allen Bundesländern ist die Fortbildung der Lehrkräfte gesetzlich festgelegt und verpflichtend. Es gibt aber, wenn man genauer hinguckt, es gibt nur 3 Bundesländer, die diese Verpflichtung konkretisieren. Und das sind Bayern, das wundert einen nicht so sehr, Bremen schon mehr und Hamburg auch, die eine Zahl festlegen, nämlich 30 Stunden Unterrichtsstunden im Jahr außerhalb des Unterrichts ist jeder Hamburger Lehrer zum Beispiel verpflichtet, an Fortbildung teilzunehmen. Und zwar an Fortbildung, die im Interesse der Schule ist, die sich also aus der Fortbildungsplanung der Schule ergibt.
Müsste man das denn jetzt vielleicht noch stärker konkretisieren oder die Lehrer noch stärker in die Pflicht nehmen mit so einer Konkretisierung, weil vielleicht auch nicht jeder Lust hat?
Die Lust steigt umso mehr, je sinnvoller, passender, den eigenen Bedarfen entsprechender das Angebot ist. Und je mehr der Kollege merkt oder die Kollegin, dass es ihr im Unterricht nützt und dass es die anderen auch machen. Also dass es auch ein kollektives, ein kooperatives, kollaboratives Ergebnis ist. Mhm. Dann wirkt das. Und wenn die Schule nochmal ein lernendes System ist, das merkt man bei der Schulleitung, ob die Interesse daran hat. Das merkt man daran, ob es jemanden gibt, der sich für Fortbildung besonders kümmert. Fortbildungsbeauftragte an fast allen Hamburger Schulen, aber auch in anderen Bundesländern gibt es solche, die sich darum kümmern, die die besten Angebote einholen, die gute Referenten besorgen und so weiter. Also wo so ein Geist da ist, so eine Haltung da ist, da ist es leichter und da gibt es kaum welche, die sagen, nee, da mache ich überhaupt nicht mit.
Da bin ich auch voll dabei. Also diese, ich glaube, eine Rundumverpflichtung können wir nicht machen. Das ist, ich vergleiche das immer mit dem Lernen der Schüler. Wenn ich jetzt den Schüler zwinge, 100 Vokabeln zu lernen, wird er da nicht so motiviert rangehen, wie wenn er irgendeinen spannenden Text hat, wo er automatisch irgendwelche Vokabeln lernen muss. Und wenn der Lehrer oder wir Erwachsene selber merken, Mensch, da gibt es tolle Angebote, da könnte man das machen und das könnte mein Unterricht morgen nach vorne bringen, dann ist die Aussicht auf Erfolg im Unterricht wahrscheinlich um ein Wesentliches höher, als wenn man irgendwelche Pflichtfortbildungen von sich gibt, wo man dann sagt, du gehst jetzt dahin und musst einen Haken dahinter machen. Das, glaube ich, wird nicht bringen. Und deswegen finde ich jetzt diese zwei Beispiele von den Hörern eigentlich ganz passend. Der Herr hat irgendwas gesagt gehabt, dass es in NRW keine Angebote zum Distanzlernen oder didaktischen...
Markus Ritter war das, ja.
Ritter, Entschuldigung, danke. Die gibt es. Es gibt zum Distanzlernen didaktische Hinweise für Lehrerinnen in der Seminarausbildung und so weiter. Das heißt, wenn man sich auf den Weg macht und was sucht, man wird sehr, sehr viel finden. Ich bin bei Twitter vernetzt. Ich habe viel zu viel Input, was ich morgen in meinem Unterricht machen könnte. Ich muss da wieder filtern, dass ich nicht irgendwie völlig drüber hinausschieße. Und der andere Fall, der Direktor aus Nordfriesland, da hat man einfach auch gemerkt, dass ihm das Thema wichtig ist, dass digitale Bildung eben nicht nur was mit Corona-bedingten Schließungen zu tun hat, sondern dass das eine gesellschaftliche Aufgabe für die Zukunft ist, für die Welt von morgen, dass wir Kinder auf eine andere Welt und Lebens- und Berufswelt vorbereiten. Und dementsprechend hat er es auf die Agenda gesetzt und hat dann eben seinen Lehrer zu Lernenden gemacht, die dann auch sich dafür interessiert haben. Und ich mache die Erfahrung in meinem Fortbildungsbereich, dass Schulen, die das bereits auf die Agenda gesetzt haben, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, die haben vielleicht keine perfekten Ergebnisse, aber da wird guter Unterricht unter den Bedingungen der Digitalität gedacht und das macht einen riesen Unterschied, als wenn es halt einfach durch ein verpflichtendes Fortbildungsangebot in die Schulen hineingetragen werden.
Also die Rolle, die Wichtigkeit des Schulleiters, die thematisiert auch noch Achim Lindheimer, der uns geschrieben hat. Er schreibt, meine Erfahrung zeigt, dass engagierte Lehrkräfte durch Fortbildungen viel mitnehmen können, jedoch der Breiteneffekt erst zustande kommt, wenn es von der Schulleitung unterstützt wird und dafür auch Zeit gegeben wird. Da scheitert das vielleicht auch manchmal dran.
Das ist ein wichtiges Stichwort. Wie sind die Rahmenbedingungen? Vielleicht kommen wir dann später nochmal dazu. Aber weil Sie das Stichwort Zeit jetzt sagen, es muss natürlich Zeit da sein, damit man das machen kann. Ich habe gerade mit einer Schule Kontakt, die hat sich einfach den Mittwochnachmittag für Konferenzen und für Fortbildung freigehalten. Also das ist nicht die einzige, da gibt es mehrere. Aber das ist schon mal ein erster Ansatz. Da ist kein Unterricht, also kann da Fortbildung sein. Man muss aber auch insgesamt sagen, dass die, wenn man sich fragt, warum machen denn nur drei Länder diese Vorgaben von 30 oder im Berufsschulbereich sind es bei uns 45 Stunden Verpflichtung, warum machen nur das drei Länder, wo es doch überall verpflichtend ist? Mein Verdacht ist, sie machen es deshalb nicht, die anderen, weil es vielleicht darauf hinweist, dass es zu wenig Angebote gibt, dass die Ressourcen zu gering sind, die in diesem Bereich eingesetzt sind. Und das haben wir untersucht und festgestellt, da ungefähr 70 Milliarden werden jedes Jahr, geben die Länder aus für die Schulen, 70 Milliarden. Und davon sind 0,02% ungefähr nur für die Qualifizierung des Personals, also diese 800.000 Lehrkräfte. Und das ist ein Verhältnis, was sich ein Großbetrieb, wenn Sie Siemens oder sich an VW denken, völlig unvorstellbar ist. Dort wird viel mehr investiert. Also da kommen wir zur Ressourcenfrage. Das soll die anderen wichtigen intentionalen Fragen und nicht wegdrücken. Aber man darf es nicht vernachlässigen.
Ich würde gerne nochmal die Schülerperspektive einholen, weil wir haben jetzt ganz oft, Herr Gongora, Sie melden sich, haben jetzt lange sich gar nicht in die Runde einbringen können, weil ich mich schon frage, wir reden über externe, digitale Fortbildung und Angebote und nachhaltig und wie viele Stunden möglichst am Tag oder auch nicht. Ich habe mich ein bisschen gefragt, was Lehrkräfte denn vielleicht auch von ihren Schülern und Schülerinnen lernen könnten, Herr Gongora.
Ich würde dazu ganz kurz erst noch mal ganz kurz anmerken, weil die Sache ist halt, man spricht jetzt die ganze Zeit darüber, was Lehrkräfte brauchen, um motivierter an solchen Lehrkräftefortbildungen teilzunehmen. Es geht aber auch um die Zukunft der Schülerinnen und Schüler und es geht auch, also es ist unsere Zukunft und es geht auch darum, wie sehr wir darin fortgebildet sind, auch uns im digitalen Raum auszukennen. Und abgesehen davon, dass Digitalität meines Erachtens nach sowieso schon ab der 5. Klasse integriert werden müsste, sollte man auch dafür sorgen, dass diese Lehrkräftefortbildungen sozusagen nicht nur als Fortbildungen stattfinden, sondern auch in die Ausbildung direkt verpflichtend sind, was nicht überall stattfindet, sodass man überhaupt, um als Lehrkraft zugelassen zu werden, so eine Prüfung abliefern muss, um dann auch zu überprüfen, wie sehr kennt sich diese Lehrkraft mit Digitalität aus, wie kann sie Digitalität in den Unterricht integrieren. Und das ist ganz wichtig auch für die Schülerinnen und Schüler, für danach die Umsetzung auch im Unterricht. Und ich glaube, die Fortbildungen an sich dienen jetzt nur noch den Lehrkräften, die sowieso schon längere Zeit unterrichten. Und da bräuchte man möglicherweise angesichts der Corona-Krise eben auch, weil jetzt auch sich die Bildungsgerechtigkeit bundesweit massiv verschlechtert hatte in der Zeit. Und ob jetzt eine zweite Corona-Welle kommt, bräuchte man jetzt definitiv verpflichtende Fortbildungen für Lehrkräfte.
Also Ihnen ist das ein bisschen zu lasch, was bislang, zumindest in Berlin haben wir ja schon mitbekommen, läuft es offensichtlich nicht so optimal.
Also in Berlin ist es wirklich eine Katastrophe und ich denke auch, dass wir auf jeden Fall in allen Bundesländern auch eine Nachsteuerung brauchen, was die Lehrkräftefortbildung jetzt angesichts der Corona-Krise passieren muss. Eben auch der Schulleiter, der jetzt vorhin drin war in der Talkshow, hat jetzt auch gerade noch gesagt, seine Schule funktioniert ganz gut, das ist aber auch eine Musterschule. Also ich habe noch nie von so einer tollen Schule gehört, also in Berlin zumindest, in anderen Bundesländern schon. Aber in Berlin gibt es sowas nicht. Und ich kenne es zumindest nicht. Und wenn es sowas geben würde, dann hat man auf jeden Fall das nicht verbreitet. Und das ist eben ein Problem, was man sofort lösen muss angesichts der Krise, die wir derzeit überstehen müssen, auch vor allem im Bildungsbereich. Und langfristig muss man eben das definitiv auch im Ausbildungsbereich integrieren. Also
Da sind wir jetzt schon bei einigen Appellen, vielleicht auch schon so ein bisschen bei einem Ausblick oder Fazit möchte ich Ihnen jetzt vielleicht noch mal zum Abschluss der Sendung geben. Herr Schmidt, was läuft schon gut? Was müsste aus Ihrer Sicht besser werden?
Also gut laufen die Angebote, die es gibt. Gut sind die Vernetzungen unter Lehrern in ganz Deutschland, die Vernetzungen auch in den Bundesländern. Da hat sich in den letzten Monaten, wenn man genau hinguckt, viel getan. Meiner Meinung nach kriegt es halt bloß nicht jeder mit und das reicht halt nicht überall hin. Und dementsprechend bin ich dafür, dass man das ein bisschen mehr in die Breite trägt, nicht nur irgendwie.
Welche Breite schwebt Ihnen davor? Also, ja.
Zum Beispiel beim Deutschlandfunk, zum Beispiel auch mit Ankündigungen, die über eine E-Mail hinausgehen. Eine E-Mail vom KM, das dann an die Schulleiter geht und die das dann vielleicht an die Kollegen weiterleiten, sondern dass es dann auch wirklich eine Agenda hat, wo es dann bis in die Arbeitszimmer hineingetragen wird. Weil dann braucht man nämlich nur das, was man an Unterstützungsmaterial eh schon hat, an Fortbildungen, die man hat, in die Breite streuen, kann das theoretisch auch mit dem technischen Know-how hochskalieren und kann ganz, ganz viele Lehrer erreichen. Wir haben jetzt auch in der Schulschließung viel, viel mehr erreicht, als wir vorher hatten. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt. Genauso darf man aber auch
nicht
vergessen.
Also, dass man als Lehrkraft jetzt nicht immer so im Klein-Klein suchen muss, wo es was Gutes für mich gibt, sondern dass für mich auch gefiltert wird, dass ich viel schneller und einfacher zugreifen kann.
Genau, Barrierefreiheit, Stichwort. Und gleichzeitig, dass man aber auch nicht vergisst, dass das, was wir gerade machen, Lernen auf Distanz, was etwas anderes ist als digitale Bildung. Also Schüler, wie es der Schülersprecher der Miguel Gongora vorhin gesagt hat, dass wir die Schüler auf die Welt von morgen vorbereiten und nicht irgendwie gerade eine Krise überwinden und dann wieder alles auf Null geht, sondern dass wir aus dieser Zeit jetzt das mitnehmen, um endlich kompetente Schüler fürs 21. Jahrhundert zu bringen.
Herr Daschner, Ihr Schlusswort noch.
Insgesamt brauchen wir ein ordentliches Berichtswesen, damit nicht alles wie in der Blackbox landet. Wir brauchen eine Steigerung der Qualität. Wir müssen das Fortbildungspersonal das professionalisieren und gut qualifizieren. Wir müssen mehr mit Unis kooperieren. Und wir müssen auch, so leid es mir tut, die Ressourcen erhöhen dabei. Und Schüler und Eltern können auch dabei mitreden. Zuletzt, das Positive finde ich, in letzter Zeit passiert viel. Es wird viel publiziert dazu. Die KMK kümmert sich. Das Lernen der Lehrer wird endlich ein Thema. Und das ist ein gutes Zeichen.
Herr Gongora, Ihr letztes Wort hier in dieser Runde.
Ja, also man braucht auf jeden Fall Digitalität integriert von früh an. Man braucht auf jeden Fall in den Ausbildungen der Lehrkräfte auch eine Überprüfung, die man durchführt, bevor sie als Lehrkräfte zugelassen werden, inwiefern sie Digitalität in den Unterricht integrieren können. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt nachsteuernde Maßnahmen in Zeiten von Corona, die dafür sorgen, dass auch Fernunterricht stattfinden kann, und zwar auch so, dass Rückkopplungsmechanismen existieren, zum Beispiel indem man auch die Schule so videokonferenzfähig macht, wie der Schulleiter es vorhin erklärt hat, um auch zum Beispiel die Klassen zu teilen, die eine Hälfte zu Hause, die andere Hälfte in der Schule. Und wir brauchen auf jeden Fall mehr Austausch zwischen Schülern und Lehrkräften.
Okay, danke für dieses Fazit, diese Schlussworte. Lernen und Lehren in Zeiten von Corona. Welche Fortbildungen brauchen Lehrkräfte, um ihren Unterricht zu verbessern? Ich danke meinen Studiogästen Peter Daschner, Miguel Gongora, der zuletzt zu hören war, Sebastian Schmidt. Ja, und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende, beziehungsweise jetzt erstmal noch einen schönen weiteren Radionachmittag.